Willkommen zur 239. Ausgabe von Europe Calling, heute in Zusammenarbeit mit Campact. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf wie immer heute moderieren. Ganz besonders begrüße ich unsere drei Diskussionsgäste, die ihr hier gleich schon seht und die ich dann noch genauer vorstelle. Das Thema heute ist Palantir, eine Datensammlungs- und Analysesoftware der gleichnamigen Firma des US-Milliardärs und Trump-Unterstützers Peter Thiel. Es ist schon ganz lange der Wunsch der Europe Calling Community, dass wir dazu mal was machen. Und als Campact dann auf uns zugekommen ist und Rieke auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, lasst uns das noch machen. In dieser Woche haben wir natürlich sofort Ja gesagt und freuen uns total, dass wir das zusammen auf die Beine gestellt haben. Bevor es losgeht, ein paar ganz kurze Hausmitteilungen. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Da nutzen wir Slido zu. Den Link dazu seht ihr dann gleich im Chat. Setzt da gerne eure Fragen rein, bewertet die Fragen der anderen und bei 1500 Anmeldungen brauchen wir eure Hilfe, damit wir die wichtigsten daraus filtern. Und ganz wichtig, wenn ihr nicht euren eigenen Namen angeben wollt, dann gebt irgendeinen Namen an. Da muss ich nicht immer anonyme Userin sagen, da verhaspel ich nämlich mich bei jedem zweiten Mal. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Das war's auch schon mit den Hausmitteilungen und wir beginnen mit unseren drei Expertinnen, die uns jetzt quasi das Thema einführen werden. Und wir beginnen mit Friederike Gravenhorst, Teamleitung Kampagnen bei Campact, sorry, wir haben das zusammen hier aufgesetzt. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute das erste Wort hast und uns mit in dieses spannende Thema nimmst.
Vielen Dank für die kurze Einführung. Ich freue mich total, dass Sie und ihr alle da seid heute Abend. Ich würde kurz ein bisschen allgemein anfangen mit, was ist eigentlich dieses Palantir? Warum ist das so wichtig? Warum widmen wir uns heute Abend? Und ich glaube, wir alle zumindest, die hier heute reden, schon seit Monaten und teilweise Jahren diesem Thema, warum ist das eigentlich so wichtig? Ich will nämlich kurz eine Sache kurz korrigieren aus deiner Ansprache. Streng genommen ist Palantir natürlich nicht die Software, sondern erstmal nur der Konzern, der in den USA sitzt. Gegründet von einem netten Herrn Peter Thiel, der, glaube ich, vielen bekannt ist als einer, der Trump sehr nahe steht, der ihm maßgeblich mit in die Präsidentschaft geholfen hat, sowohl finanziell als auch konzeptionell hat er diesen ganzen autoritären Umschwung in den USA ganz massiv mit vorangetrieben. Und genau dieser gute Herr hat mit anderen zusammen diesen Palantir-Konzern gegründet und aufgebaut. Und dahinter stehen theoretisch mehrere Softwares. Und wenn wir hier jetzt heute Abend über Palantir reden, dann meinen wir vor allen Dingen die Software Gotham. Das ist das, was in Deutschland eingesetzt wird. Und das, die Kritik und die Probleme an Palantir, glaube ich, fangen eigentlich so ein bisschen auf zwei verschiedenen Ebenen an. Und ich finde es immer wichtig, die am Anfang einmal so ein bisschen auseinander zu friemeln, weil ich glaube, es gibt verschiedene Argumente, warum man sich eigentlich damit beschäftigt. Und das eine ist die Frage von Datenschutz. Also wie gehen wir eigentlich mit verschiedenen Daten um, auf die unsere Sicherheitsbehörden Zugang haben, die sie benutzen und brauchen für ihre Arbeit. Und bisher sind die an ganz vielen Stellen ja getrennt, oder sprich, das sind getrennte Register, wo Daten getrennt abgelegt sind. Und das hat natürlich auch einen Grund, einfach um mehr Datenschutz gewährleisten zu können. Sprich, das ist am Ende eine Schutzfunktion vor Missbrauch von Leuten, die damit Dinge anstellen wollen, die sie nicht sollen. Aber natürlich genauso, wenn es um Leaks und Angriffe auf die Infrastruktur geht. Und da spielen auch ganz viele verfassungsrechtliche Fragen rein. Und da wird Franziska sicher gleich noch mal ein bisschen von der Arbeit der GFF von erzählen, weil das ganz viel, gerade der Einsatz von Palantir und der Einsatz von solchen Verarbeitungssoftwares ganz oft nicht verfassungskonform möglich war in der Vergangenheit, beziehungsweise erst auf Nachfrage, wenn Gerichte eingeschaltet sind oder beziehungsweise worden sind von der GFF, erst dann grundrechtskonform auch eingesetzt wurden, solche Softwares. Und neben dieser Datenschutzebene gibt es dann noch die etwas andere Ebene von, was sind das eigentlich für Softwares, was sind das für Konzerne, die man sich da in die Behörden holt. Und das ist, glaube ich, hier das, warum auch Palantir in den letzten Monaten so viel in der öffentlichen Debatte war, ist vor allen Dingen dieser Konzern und die Rolle, die der Gründer und dieser Konzern und die Softwares in den USA gerade spielen. Und ich finde, in dem Fall ist das ein ganz zentraler Punkt, weil wir einfach bei Palantir immer davon ausgehen müssen, das ist keine neutrale Technologie, was die bereitstellen, sondern da steckt ein politisches Interesse hinter, die Gründer ganz eindeutig verfolgen. Eins meiner Lieblingszitate von dem guten Herrn Thiel, dem Gründer, ist, der hat mal vor ein paar Jahren gesagt, er findet, Demokratie und Freiheit sind eigentlich nicht miteinander kompatibel. Und ich finde das deswegen so treffend, weil es sein Verhältnis zu Freiheit sehr schön beschreibt, nämlich er findet das halt eigentlich nicht so wichtig. Und das merkt man total an seinem Konzern und wie seine Softwares am Ende designt sind, nämlich für eine Totalüberwachung. Und man muss, finde ich, immer so ein bisschen dazu sagen, nicht alles, was Palantir-Softwares grundsätzlich können, ist gerade für Deutschland geplant, sondern immer eine abgespeckte Version. Das kann Martin vielleicht auch gleich aus der Praxis noch ein bisschen zu erzählen, wie das dann konkret aussieht. Aber der Punkt ist für mich, dass Palantir-Software gerade eine Einstiegstechnologie ist, die uns immer mehr dahin führt, Befugnisse immer weiter auszuweiten, Menschen immer mehr zu überwachen. Und das Extrembeispiel, wohin das am Ende führen kann, gleich sehen wir gerade in den USA, wo gerade auch die Abschiebebehörde ICE sehr viel mit Palantir-Software arbeitet und diese viel nutzt, um Personen aufzuspüren und regelrecht zu verfolgen und um sie dann abschieben zu können. Die nutzen da ganz viele Daten aus sozialen Medien und so weiter, was hier in Deutschland alles nicht denkbar ist gerade. Aber man sieht, glaube ich, so ein bisschen, was für eine politische Richtung hinter diesem Konzern steckt und was die für Ziele eigentlich im Sinn haben. Ich glaube, die nächste Komplikation bei diesem Palantir-Konzern, die man immer mitdenken muss, ist, wenn man davon ausgeht, das ist kein neutraler Konzern und auch der US-amerikanischen Regierung können wir eigentlich gerade nicht mehr so ganz vertrauen, dass sie uns immer nur Gutes will, ist auch die Gefahr, dass einfach ist sehr, dass gerade niemand so richtig sicher ausschließen kann, dass unsere Daten irgendwann nicht in die USA abfließen. Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder so verschiedene, oder es gab vor allen Dingen eine große Prüfung von Palantir Quellcode. Aber man muss einfach sagen, diese Prüfungen sind ganz schnell obsolet, sobald so eine Software einmal geupdatet wurde. Und an ganz vielen Stellen, also ein Behördenmitarbeiter hat es mal sehr schön gesagt, er hat gesagt, am Ende, wir prüfen so viel wir können, aber am Ende müssen wir halt vertrauen, dass Palantir das schon nicht macht. Und ich glaube, das ist einfach bei diesem Konzern, bin ich persönlich zumindest nicht bereit, dem so weit zu vertrauen. Und ein ja, Punkt vielleicht zum Anfang, Schluss vom Anfang quasi, den ich noch machen will, von warum reden wir eigentlich gerade so viel über Palantir, also zumindest wir bei Campact geben uns gerade größte Mühe, auf politische EntscheidungsträgerInnen überall zuzugehen, um sie davon zu überzeugen, dass Palantir eine ganz schlechte Idee ist und man deren Software auf keinen Fall nutzen sollte in Deutschland, ist, dass es leider gerade sehr viele politische Akteure gibt, die genau das einführen wollen. Wir sehen es sowohl im Bund, dass die Union gerade sehr darauf drängt und eigentlich darauf hinarbeitet, das einzuführen für die Bundesbehörden, sprich die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt. Und gleichzeitig sehen wir es aber auch in einigen Bundesländern, die darauf hinarbeiten, das da zu machen. Einige haben es schon in Hessen, NRW und Bayern. Da wird es schon genutzt seit einigen Jahren. Und jetzt kommen gerade Sachsen-Anhalt und ganz aktuell Baden-Württemberg dazu, die wirklich im Prozess sind, das neu einzuführen. Und ich finde Baden-Württemberg besonders schmerzlich, glaube ich, weil wir erinnern uns, Baden-Württemberg hat eine grün geführte Regierung und die sonst so selbsternannte Bürgerrechtspartei von Bündnis 90, die Grünen, die eigentlich auf seit Jahren immer sehr, sehr entschieden gegen die Nutzung von Palantir-Software waren, dass in Baden-Württemberg jetzt mit einführen, obwohl sie selber die Regierung dort anführen und glaube nicht der irgendwie Partner sind und politisch natürlich nochmal ein ganz anderes Zeichen, wenn selbst eine so bürgerrechtsnahe Partei wie die Grünen so eine Software einführt und das ist der Punkt, wo wir auch als Campact sagen, das können wir so nicht stehen lassen, sondern da müssen wir alles tun, um das zu verhindern. Und deswegen ist auch gerade Campact konkret, sowohl im Bund als auch in Baden-Württemberg, geben wir uns große Mühe, auch viel Zusammenarbeit mit Partnern, unter anderem mit Franziska, die auch heute hier ist, das möglichst viel zu verhindern und klar zu zeigen, warum Palantir so ein großes Problem ist. Und eigentlich, ich glaube, einen zumindest Zwischenerfolg, finde ich, hatten wir auf jeden Fall auch diese Woche. Eigentlich hätte es nämlich gestern einen Kabinettsbeschluss dazu geben sollen im Bund von Union und SPD, um die Rechtsgrundlage für Palantir zu schaffen. Und kurzfristig wurde dieser Beschluss aber verschoben. Und das heißt eigentlich immer, dass die beiden Koalitionspartner sich nicht einig sind mit irgendwas. Und das finde ich ist grundsätzlich erstmal ein gutes Zeichen an dieser Stelle, dass sie immerhin ringen und kämpfen darum. Weil das, finde ich, erstmal ein Hinweis darauf ist, dass die SPD auch hinter den Kulissen sich da dahinter stellt. Und wir hoffen sehr, dass sie das auch durchzieht und am Ende tatsächlich verhindert. Aber auch das ist noch offen, Stand jetzt, muss man ehrlich sagen. Vielleicht erstmal so viel zum Anfang.
Super, vielen Dank dir. Und ich meine, es gibt ja noch eine andere gute Nachricht diese Woche, was die Chatkontrolle angeht, wo sich Deutschland ja dann jetzt nicht den BefürworterInnen angeschlossen hat und entsprechend ist die Abstimmung jetzt erstmal verschoben auf europäischer Ebene und das ist ja auch ein durchaus erfolgreicher Kampagne und merkt man auch, dass es eben was bringt, wenn Zivilgesellschaft sich auf die Hinterbeine stellt und Kampagne macht und Druck macht mit den BürgerInnen zusammen. Also genau, ich glaube, zwei gute Nachrichten in diese Richtung. Man merkt doch, dass dieses Thema, also es ist vielleicht so auch ein positiver Nebeneffekt, können wir gleich nochmal diskutieren, aber der Aufmerksamkeit auf Trump und dieser ganzen Situation da, dass das die Aufmerksamkeit für solche Themen, die eigentlich eher in der Nische waren lange Zeit, in Deutschland und Europa jetzt nach vorne spült und ich glaube, das ist gut und deswegen machen wir heute auch ja dieses Webinar. Ich bin schon in der Diskussion, deswegen gebe ich jetzt lieber ab an Franziska Görlitz, sie ist Volljuristin und Verfahrenskoordinatorin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ich glaube, du hast im Vorgespräch gesagt, du hast 150 Seiten Verfassungsbeschwerde geschrieben oder waren es sogar mehr? Zum Polizeigesetz. Das erzählst du uns sicher gleich nochmal, worum es da geht. Und wir sind sehr gespannt, was du zu sagen hast.
Dann hallo auch von mir. Freue mich, dass so viele da sind und sich dafür interessieren. Ich bin heute hier für die Gesellschaft für Freiheitsrechte, für die, die uns nicht kennen. Wir sind eine NGO aus Berlin, eine zivilgesellschaftliche Organisation und wir machen Grund- und Menschenrechtsarbeit mit strategischer Prozessführung. Das hört sich jetzt vielleicht kompliziert an, aber eigentlich bedeutet das, wir führen und begleiten Gerichtsverfahren und damit wollen wir die Grund- und Menschenrechte verteidigen. Das machen wir in ganz vielen verschiedenen Bereichen und ein Bereich, in dem wir uns ganz viel beschäftigen, ist der Bereich Rechte im digitalen Raum und auch der Bereich staatliche Überwachung. Und uns geht es darum, mit der Arbeit, auch mit der Arbeit zu Datenanalysen, zu der ich jetzt ein bisschen erzählen darf, die Grundrechte, insbesondere das sogenannte Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, ich hoffe, so kompliziert wird es jetzt weiter nicht, das zu schützen. Das bedeutet zu schützen, was passiert mit den Daten von Menschen und dass Menschen bestimmen und wissen dürfen, was passiert eigentlich mit den Informationen, die der Staat von mir hat. Datenanalysen, die setzen im Prinzip genau da an, nämlich einmal an dem Punkt staatliche Überwachung und einmal an dem Punkt informationelle Selbstbestimmung, warum große, riesige Mengen von Daten bei der Polizei werden zusammengeführt, das hat Friederike ja gerade schon erklärt, und dann mit komplexen Algorithmen analysiert. Das heißt, es ist nicht sowas wie ein Datenabgleich, wo man sagt, wir legen zwei Listen nebeneinander, gucken, da ist eine Übereinstimmung, sondern nein, die Software, die kann dann viel mehr. Die kann selber Bewertungen abgeben, vielleicht Verbindungen herstellen, die Menschen noch gar nicht gesehen haben und da eben dann einfach wirklich mit Analysevorgängen, die wir nicht nachvollziehen können, zu Ergebnissen kommen. Was droht, wenn da Daten an Banken einfließen, wie zum Beispiel sogenannnte Vorgangsdatenbanken? Das bedeutet, alles, was bei der Polizei bearbeitet wird, kann in so einer Vorgangsdatenbank landen. Dann können in solchen Analysen auch Menschen landen, die die Polizei bislang gar nicht gefährlich fand. Bedeutet, wenn ich Zeuge oder Zeugin von einem Autounfall werde, wenn mir mein Fahrrad gestohlen wird, wenn ich dabei der Polizei einen Hinweis gebe auf ein Fehlverhalten, schon dann landen meine Daten in so einer Datenbank und dann eben auch in einem Analysetool wie dem von Palantir. Wir sehen da große Gefahren, zum einen, weil, wie gesagt, durch Fehler Menschen ins Visier von Polizeibehörden geraten können, aber auch zum Beispiel, weil Algorithmen diskriminierend oder manipuliert sein können und dadurch Auswirkungen auf die Polizeiarbeit und damit auch auf die Grundrechte von Menschen folgen können. Man muss sich klar machen, so eine Überwachungsmaßnahme kann bedeuten, ich kann observiert werden oder mein Handy kann abgehört werden. Also, was machen wir seit Jahren? Wir klagen seit Jahren immer wieder gegen Polizeigesetze, die Polizeien in verschiedenen Bundesländern erlauben, solche Datenanalysen durchzuführen. Das heißt, wir klagen nicht gegen konkrete Anbieter oder so, sondern uns geht es mit unseren Verfassungsbeschwerden darum, schon die Rechtsgrundlage, sagt man, also sozusagen das Gesetz anzugreifen, das dem Staat erlaubt, solche Datenanalysen durchzuführen. Am Anfang, also als wir vor einigen Jahren damit angefangen haben, war dieses Thema noch nicht so prominent wie jetzt. Also gerade 2017, 18 haben wir zwei Verfassungsbeschwerden eingelegt. Warum? Weil in Hessen und Hamburg Polizeigesetze eingeführt wurden, die gesagt haben, hey, wir machen jetzt automatisierte Datenanalysen. Und die Regelungen, die waren ganz dünn. Also da stand gar nicht viel im Gesetz dazu, was kann es eigentlich und wie wird es eigentlich kontrolliert und was fließt da überhaupt ein? Und wir haben Verfassungsbeschwerden erhoben und haben gesagt, naja, das ist doch so mit den Grundrechten auf informationelle Selbstbestimmung unter anderem nicht vereinbar. Und der große Erfolg war, dass es uns gelungen ist, 2023 mit diesen beiden Verfassungsbeschwerden ein Grundsatzurteil zu erstreiten, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ah ja, die Gesetze in Hamburg und Hessen, die sind so mit den Grundfreiheiten, mit den Grundrechten nicht vereinbar. Bedeutet, die Datenanalysen, die da ermöglicht werden, die schneiden zu sehr in die Grundrechte ein. Warum?
Es hat gefehlt an klaren Regelungen. Was fließt überhaupt in die Analyse ein und was macht die Analyse? Wie komplex ist sie? Dann waren die Voraussetzungen zu gering, wann man solche Analysen anwenden durfte. Also es war nicht, die Hürde war nicht hoch genug. Und gleichzeitig hat es auch gefehlt an ausreichenden Mechanismen, die kontrollieren, dass die Software keine Fehler macht, dass sie nicht manipuliert ist und dass sie nicht diskriminiert. Jetzt haben wir es geschafft, mit dieser Entscheidung überhaupt mal Standards sozusagen zu erstreiten. Jetzt wissen wir vom Bundesverfassungsgericht, unter welchen Voraussetzungen gehen solche Datenanalysen. Die Polizei kann das, aber sie muss hohe Voraussetzungen einhalten, beziehungsweise der Gesetzgeber muss hohe Voraussetzungen einhalten, wenn er der Polizei sowas erlauben möchte. Und aktuell sind wir aber damit beschäftigt, man könnte ja meinen, jetzt ist das Urteil da, jetzt ist ja alles klar, so ist es leider nicht. Wir sind jetzt seit dem Urteil damit beschäftigt, diese Standards durchzusetzen. Warum? Wir haben drei weitere Verfassungsbeschwerden anhängig in NRW, in Hessen nochmal, also auch gegen das neue Gesetz nach dem Urteil und jetzt seit diesem Jahr auch in Bayern. Warum? Weil wir der Auffassung sind, in allen drei Bundesländern sind die Gesetze, die den Einsatz von Palantir erlauben, nicht mit dem vereinbar, was das Bundesverfassungsgericht an Regeln aufstellt. Das wird natürlich immer komplexer, das kann man sich vielleicht vorstellen. Also am Anfang ging es da wirklich um Grundsatzfragen, geht das und unter welchen Voraussetzungen? Jetzt geht es wirklich um Feinheiten, es gibt wirklich Dinge, da sind noch nicht entschieden. Aber uns geht es auch wirklich darum zu sagen, naja, diese Standards vom Bundesverfassungsgericht bestehen, jetzt muss man sich auch dran halten, jetzt muss sichergestellt sein, dass die Gesetze damit auch vereinbar sind. Was machen wir sonst noch? Es wäre nicht so richtig konstruktiv, nur im Nachhinein zu kommen und zu klagen, also immer dabei zuzusehen, wie solche Gesetze gemacht werden und dann kommen und sagen, ja, jetzt legen wir Verfassungsbeschwerde ein. Deswegen, inzwischen arbeiten wir auch schon im Vorfeld als ExpertInnen zu dem Thema. Man kann ganz klar sagen, das Thema ist hochkomplex, dieses Urteil ist wahnsinnig lang und für Menschen, auch für JuristInnen auf Anhieb vielleicht nicht alles verständlich. Und wir wollen da unterstützen und auch im Vorfeld schon beitragen und die Expertise, die wir durch die Beschwerden haben, einbringen. Und dadurch bringen wir uns insbesondere auch im Laufe der Gesetzgebungsverfahren als Sachverständige ein und sagen, hey, also aus unserer Sicht müsste an den Entwürfen das und jenes geändert werden. Hier sind die und diesen Punkten sind die nicht mit dem vereinbar, was das Bundesverfassungsgericht fordert. Bedeutet für uns aktuell, wir beobachten den zunehmenden Trend, dass in immer mehr Bundesländern und auch auf Bundesebene über die Einführung gesprochen wird. Wir gucken uns die Entwürfe genau an und wenn Gesetze verabschiedet werden, dann werden wir auch weiterhin prüfen, ob wir da nicht Verfassungsbeschwerde einlegen können, ob es sinnvoll wäre, ob wir glauben, dass wir da vom Bundesverfassungsgericht gewinnen können. Abschließend aus unserer Sicht vielleicht noch zu Palantir. Ich habe oder zu anderen Spionageunternehmen bzw. Softwareunternehmen. Ich habe schon erklärt, unsere Klagen, die richten sich nicht gegen die Unternehmen, sondern wir klagen schon gegen die Gesetze. Trotzdem finde ich, muss man auch immer noch mal sagen, es geht uns natürlich darum, Datenanalysen an sich sind gefährlich, aber wenn Datenanalysen mit Software betrieben wird von privaten Unternehmen, dann ist es noch mal ein höheres Risiko. Das sagt auch das Bundesverfassungsgericht. Warum? Da drohen ganz verschiedene Faktoren. Zum anderen drohen natürlich hohe Kosten und auch Abhängigkeiten, wenn man erstmal eine Software von einem Unternehmen angeschafft hat und das Unternehmen ändert die Nutzungsbedingungen, dann ist es schwieriger zu sagen, ah, wir wechseln jetzt einfach zu einem anderen Anbieter. Natürlich drohen auch, dadurch, dass der Code nicht offen liegt, drohen Manipulationen, unbefugte Zugriffe und auch Datenleaks. Und das können auch einmalige Prüfungen, auch das hat Friederike gesagt, nicht ausschließen, gerade wenn die Prüfberichte dann auch gar nicht öffentlich sind und wir gar nicht genau wissen, was ist eigentlich geprüft worden. Und umso mehr gilt es natürlich, wenn solche Unternehmen mit ganz vielen anderen Staaten zusammenarbeiten, vielleicht anderen Regierungen nahestehen, und dadurch auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass solche Unternehmen gegebenenfalls auch nicht neutral sind. Unsere Position ist da aber natürlich vor dem Hintergrund ist unsere Position, wir wollen keine Datenanalysen durch die Polizei mit Palantir in Deutschland. Aber unsere Position, es geht noch viel weiter. Wir sehen auch eine Gefahr, selbst wenn jetzt ein anderer Anbieter gefunden würde, wenn wir weiter so komplexe Datenanalysen zulassen. Warum? Es wird immer gesagt, wir brauchen das unbedingt, aber eigentlich gibt es gar keine Zahlen dazu, wie viel bringen diese Datenanalysen überhaupt. Es gibt keine Statistiken. Und gleichzeitig sind die Risiken, die damit einhergehen, extrem hoch. Und das absolute Minimum, über das wir sprechen müssen, ist, wenn solche Datenanalysen durch Gesetzgeber erlaubt werden, dann muss das durch verfassungskonforme Gesetze passieren. Und dafür werden wir auch in Zukunft mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, weiter agieren. Danke für eure und ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion, die gleich folgt.
Vielen Dank, das war sehr klar. Haben wir schon ganz viele Fragen dazu. Also geht ruhig mal in das Slido, tu noch mal rein und vergebt noch mal ein paar Daumen, sonst wird das, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da gut durchzukommen. Ich poste den Link noch mal. Und nee, das war der falsche, das war was anderes. Habe ich mir jetzt was kopiert? So. Genau, nämlich, ich möchte nämlich jetzt vorstellen unseren dritten Gast, Martin Kirsch. Er ist selber Polizist und Mitglied des Verbandes Polizeigrün. Und Polizeigrün ist die Berufsvereinigung von Mitarbeitenden der Polizei sowie sonstigen Sicherheitsbehörden von Bündnis 90 Die Grünen. Bündnis 90 Die Grünen hat, wie viele andere Parteien, auch angegliederte Berufsvereinigungen oder Berufsvereinigungen, die der Partei nahestehen. Und Polizeigrün ist eben das für die Polizei und die Sicherheitsbehörden. Und Martin war da mal im Vorstand und ist jetzt als Mitglied von Polizeigrün und selber als, ich glaube, im Vorgespräch hast du erzählt, auch einmal als Palantir und beziehungsweise Gotham-Anwender oder Experte da jetzt mit dabei. Und deswegen freuen wir uns total, was du heute nach meiner etwas wilden Anmoderation uns heute zu erzählen hast.
Guten Abend, danke schön. Also ich will zunächst einmal eine kurze Korrektur machen. Wir legen darauf Wert, dass wir zwar mit Polizei Grün nah sind, aber wir sind kein dezidiertes Anhängsel der Grünen Partei. Wir haben auch schon Mitglieder anderer Parteien bei uns mit drin gehabt. Das ist für uns kein Problem. Bei uns ist wirklich der Inhalt im Vordergrund. Der Name rührt aus der Historie her, weil wir aus einer grünen, in der Tat einer grünen Arbeitsgemeinschaft hervorgegangen sind. Aber wir sind jetzt nur grün nah und nicht ein dezidiertes grünes Anhängsel. Okay, so viel vorweg. Genau, also ich habe in meiner Polizeivita auch schon mit Hessen Data arbeiten dürfen, also sprich dem hessischen Gotham-Produkt. Und ich will jetzt erstmal, sagen wir, auf das Grundsätzliche eingehen, zu der Frage, brauchen wir das oder braucht die Polizei das? Und da muss ich sagen, auf jeden Fall ja. Und zwar müssen wir es einfach mal vor Augen führen, dass wir inzwischen auch in einer anderen Welt leben. Ja, also ich meine, Standardmaßnahme ist heutzutage, dass bei vielen Delikten Handys, Festplatten oder sonst irgendwas sichergestellt wird. Da sind einfach Massen an Daten drauf, die man händisch mit Sehen und Hören und Fühlen nicht mehr auswerten kann, sondern braucht man Unterstützung, die es hilft, die Daten zu gliedern, die Daten zu sortieren, die Daten nach Gemeinsamkeiten zu durchschauen, insbesondere auch nach Gemeinsamkeiten vielleicht mit aus anderen Vergehen oder anderen Straftaten, um da Zusammenhänge zu erkennen und eventuell auch mal die Nadel im Heuhaufen zu finden oder eben die entscheidenden Ermittlungshinweise. Dann der zweite Punkt ist auch, es wurde ja gerade eben schon angesprochen, die getrennten Datenbanken, die da sind, um den Datenschutz zu gewährleisten, damit Daten nicht zu sehr vernetzt werden. Ja, aber das gilt ja insbesondere für die Behörden, für die diese Daten da sind. Also dass Mitarbeiter der Ausländerbehörde nicht Zugriff auf, keine Ahnung, die Polizeidatenbank haben oder Mitarbeiter des Bürgerbüros nicht Zugriff auf Daten des, ich weiß nicht, der Führerscheinbehörde. Und die Polizei ist aber eine Behörde, die, sagen wir, im Zentrum sitzt, um eben mit den Daten Ermittlungen durchführen zu können. Und es ergibt keinen Sinn, dass sie Zugriff auf alle Datenbanken haben, aber nach wie vor im 21. Jahrhundert manuell diese Datenbanken abfragen müssen und nicht automatisch auf Daten in diesen Datenbanken zugreifen. Also müssen wir einfach mal vor Augen führen, dass der Effekt der gleiche ist. Ich habe nachher diese
Ich glaube, wir haben Martins Verbindung verloren.
und ja.
Jetzt war, du warst kurz weg. Spul mal einen
Okay.
Satz zurück und mach mal, weil ich glaube, die Verbindung hat es ein bisschen. Genau, wiederhol deinen letzten Satz nochmal und dann mal weiter. Du warst kurz weg, aber sollte jetzt wieder gehen.
Gut, mein letzter Satz war, glaube ich, dass es keinen Sinn macht, dass Daten einzeln abgefragt werden können oder sowieso abgefragt werden können und wir sie nicht automatisch abfragen dürfen. An diesem Punkt will ich auch gleich meinen nächsten Schritt machen. Das ist die vollkommen richtige Kritik. Was nicht sein darf, dass Daten von Anzeigenerstattern, Hinweisgebern, Unfallbeteiligten, Geschädigten oder wie auch immer verwendet werden, sondern klar ist, wenn man das dürfen eigentlich nur Daten sein von sowieso beschuldigten Personen. Also vor allem, wenn es jetzt um die Polizeidatenbanken geht, um die Indexdatenbanken, wo in der Vergangenheit auch in Hessen für irgendwelche Analysen auch in der Tat Telefonnummern und so weiter und Namen und was weiß ich alles von Geschädigten herangezogen wurden. Und das geht natürlich nicht, da war auch die Klage vollkommen richtig und da habe ich auch oder haben wir auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts begrüßt, dass eben jetzt dafür die Zeugen, Geschädigten und sonstigen Personendaten nicht mehr verwendet werden dürfen. Es ist aber aus meiner Sicht als Polizist auch hier wieder schwierig zu verstehen oder schwierig auch zu vergreifen, warum wir nicht Daten von Leuten, die schon straffällig geworden sind und auch aufgrund von irgendwelchen Eigenschaften zum Verdächtigenkreis gehören, warum da nicht Daten vernetzt werden können sollen oder können dürfen, ja? Weil auch hier geht es wieder darum, Muster zu erkennen, Schemata zu erkennen, Personenbeschreibungen zu durchsuchen, die zu Tausenden in der Polizeidatenbank abgeliefert, im Auskunftssystem abgelegt sind, die man aber jetzt durch manuelles Lesen ist nie und nimmer so gut verknüpfen könnte, wenn ich der Software sage, finde mir alle Personen raus, die die Größe, die Augenfarbe, die Haarfarbe, das Tattoo oder was auch immer haben. Also dafür brauchen wir einfach Analysesoftware. Und da sind wir noch gar nicht beim Bereich der Funkzellenüberwachung, also sprich, dass wir schauen, ob eine bestimmte Telefonnummer bei einem bestimmten Delikt in einer bestimmten Funkzelle eingeloggt waren. Da sind wir noch nicht dabei zu verknüpfen, über Geldtransaktionen zu reden, also über große Mengen von Transaktionen, die von Konto zu Konto fließen. Also es gibt einfach verschiedene Bereiche, da brauchen wir in der heutigen Zeit mit den heutigen Deliktsfeldern und mit den heutigen Tatbegehungsweisen Analysesoftware. Jetzt ist allerdings wird auch stehen im Raum, dass bei Palantir auch KI eingesetzt wird oder dass entsprechend irgendwelche automatischen Analysen passieren. Das ist mindestens in Hessen nicht der Fall. Also Palantir macht nichts alleine, sondern es wird ein Befehl eingegeben. Zeige mir alle Vorgänge zu Person X oder gib mir alle Personen, die an einem bestimmten Vorgang dranhängen oder gib mir alle Vorgänge, in denen ein bestimmtes Kennzeichen aufgetaucht ist oder eine bestimmte Telefonnummer oder was auch immer. Da passiert nichts automatisch und nichts KI-gestützt und auch keine automatischen Analysen, die in irgendeiner Weise Racial Profiling vorantreiben. Also ich kenne die Vorwürfe, die sind vor allem problematisch in Amerika, wo dann durchaus tatsächlich Prognosen abgegeben werden und es ist klar, wenn ich davor nur Straftaten habe, in denen Personen mit migrantischem Hintergrund sind, die das Trainingsmuster haben, werden natürlich am Ende auch nur Kontrollen rauskommen von migrantisch gelesenen Personen, weil es die Trainingsdaten von Analysesoftware waren. Ja, das ist vollkommen klar, dass die Kritik auch berechtigt und richtig. Das darf so nicht passieren. Aber auf der Basis, wie es in Deutschland eingesetzt wird, sehe ich darin grundsätzlich an der Software an sich, an der Art und Weise Analysesoftware kein Problem. Jetzt kommt das große Aber. Ich stehe auch voll hinter der Kritik an Gotham und Palantir und aber nicht aus der Kritik heraus an Analysesoftware, dass wir das nicht machen dürfen oder sollen, sondern in der Tat vor allem an der Firma. Also ich sehe auch, dass wir uns von einer Firma wie Palantir nicht abhängig machen dürfen. Und das hängt nicht nur wegen der Person Peter Thiel zusammen, sondern auch wegen der Abhängigkeit zum amerikanischen Staat. Was ist ja NSA, waren einer der ersten großen Kapitalgeber von Palantir. Also die amerikanischen Geheimdienste sind nach wie vor daran beteiligt. Das heißt, wir sehen gerade, wie schnell sich das ändern kann, dass ein Staat ein zuverlässiger Verbündeter ist. Und es wurde auch schon angesprochen, wir wissen nicht, was mit den Daten passiert. Also prinzipiell sind die Daten alle auf einem Polizeiserver, aber was machen wir, wenn wir einen Vertrag kündigen? Oder dann sagen die, ja, ist schön und gut, aber eure bisherigen Analysen habt ihr nicht mehr. Dann wären vielleicht unter Umständen Jahren Arbeiten einfach futsch und nicht mehr zugänglich. Das heißt, entsteht eine gewisse Abhängigkeit. Das ist wirklich problematisch, das sehe ich genauso. Aber es kommt zu meinem Gesichtspunkt noch auch weiteren wichtigen Kritikpunkten. Wir haben bisher die Rechtsgrundlage in den Polizeigesetzen nur verankert. Nutzen es aber effektiv zur Strafverfolgung. Die Polizeigesetze sind per Definition aber nicht für die Repression, also Strafverfolgung da, sondern zur Prävention. Und jetzt wird da ein Kniff gemacht. Jetzt sagt man, naja, wenn ich eine Straftat aufkläre und einen Täter fange, kann dieser zukünftig nicht mehr straffällig werden. Also habe ich ja präventiv agiert. Das tut schon weh, wenn man zuschaut, wie da gedehnt wird. Und wir haben es bisher nicht geschafft, in der StPO, also in der Strafprozessordnung, da eine Rechtsgrundlage zu schaffen, die tatsächlich uns als Polizei für repressive Ermittlungen eindeutig und klar geregelt und klar abgegrenzt die Möglichkeiten gibt, solche Software einzusetzen. Das ist alles in Polizeigesetzen geregelt und damit in meinen Augen sehr weit gedehnt und hergeholt, das für repressive, sprich strafermittelnde Tätigkeiten einzusetzen. Und der zweite Punkt, der schon angesprochen worden ist und der man auch nicht außer Acht lassen sollte, ist auch, dass es keine transparente Kostenkontrolle gibt, dass es so ein Abo-Modell gibt. Ja, die erste Schaffung war quasi umsonst und seitdem zahlt man für jeden Auftrag, für jeden Klick, für jede Entwicklung an Palantir Geld und am Ende weiß man nicht, wie dabei rausgekommen ist und ob man nicht für das gleiche Geld auch eine eigene Software hätte entwickeln können. Und da fällt uns so ein bisschen auf die Beine oder auf die Füße, dass wir in Europa und Deutschland bei sowas keine Weitsicht haben. Palantir wurde über Jahrzehnte, ist über inzwischen Jahrzehnte aufgebaut. Die sind ersetzt so stark, weil sie halt davor 10 Jahre einfach gepäppelt wurden. Warum können wir das in Europa nicht oder in Deutschland? Ja, warum schaffen wir es nicht, solche Geldbeträge und mit den Geldbeträgen, mit denen Palantir inzwischen bezahlt worden ist, wie ich mit Sicherheit mir auch was Eigenes aufbauen können? Wieso schaffen wir es nicht strategisch, da was zu entwickeln und tatsächlich mal voranzugehen und eigene Lösungen anzubieten? Weil an dieser Stelle muss ich auch sagen, ich kenne neben Hessen Data auch noch eine andere Software aus dem Bereich Polizei 2020. Das ist so ein Projekt, wo versucht wird, verschiedene Datenplattformen bundesweit bei der Polizei zu vereinheitlichen, um da mal ein bisschen was voranzubringen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist die Usability, die Performance von Hessen Data einfach um Längen besser. Es ist einfach um Längen besser, es ist schneller, intuitiver. Ich will jetzt keine Werbeveranstaltung machen, aber es ist einfach frustrierend, wenn ich die beiden Programme im Vergleich sehe und mir anschaue, was da jeweils technisch anscheinend möglich zu sein scheint. Gut, das war es von mir erstmal mein Eingangsstatement und freue mich auch noch auf eure Fragen und Diskussionsbeiträge.
Super, vielen Dank dir. Auch total spannend, deine Sichtweise darauf. Und ich will vielleicht ergänzen, wir hatten auch, weil diese Woche ja auch die erste Lesung des Polizeigesetzes in Baden-Württemberg war, und ihr hattet das ja, Friederike und Franziska hatten es ja auch angesprochen, wir hatten auch Oliver Hildenbrand, stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, gefragt. Er hatte grundsätzlich auch Interesse dabei zu sein, konnte heute Abend, aber zeitlich nicht. Das will ich hier nur so aus Transparenzgründen auch nochmal sagen. Er war da auch die führende Stimme, gestern war, glaube ich, die erste Lesung, hat gestern auch im Landtag gesprochen. Ich kann den Link dazu gleich, was er gesagt hat, dann auch nochmal dazu machen, dass ihr das Bild auch noch habt. Das will ich aber direkt mal an Rieke geben, damit wir da direkt einsteigen, weil das hat doch was damit zu tun, was ihr alle letztlich gesagt habt. Die Argumentation war ja in Baden-Württemberg, dass das Innenministerium das einfach gesagt hat, wir schaffen das jetzt an, hat den Vertrag unterschrieben und dann dem Parlament und der Regierungsfraktion Bescheid gesagt, im Sinne friss oder stirb, jetzt haben wir das schon gemacht und da kommen wir jetzt dann auch nicht mehr raus. Wie guckt ihr von Campact auf dieses Argument, dass man da jetzt eigentlich keine andere Wahl hatte, als mit Bauchschmerzen mitzugehen? Und da geht es ja, glaube ich, auch darum, dass es jetzt eine 5-Jahres-Lösung gibt und dass man danach wieder rausgeht. Wie schaut ihr da von Kampagnensicht drauf?
Voll gute Frage. Also das stimmt natürlich erstmal voll, dass das, was die CDU in Baden-Württemberg gemacht hat, das ist im Grunde politische Erpressung gewesen, das einfach zu kaufen, damit dann der Rest der Regierung und der ParlamentarierInnen das mitmacht, weil man sonst ein paar Millionen irgendwie für nichts ausgegeben hat. Das ist schon ein Manöver, das finde ich, gibt es eigentlich sehr, sehr selten, gerade in Regierungen. Und ich finde eigentlich, allein deswegen schon dürfte man es nicht mitmachen, damit sich sowas nicht lohnt und das andere Koalitionspartner nicht wiederholen. Und dann, wenn man nochmal inhaltlich da drauf schaut, sie haben jetzt zwar sich alle möglichen Einschränkungen für die Anwendung von Palantir-Software da gegeben, aber ehrlicherweise muss man bei allem sagen, dass das nicht so richtig Bestand hat. Also auch wenn sie sagen, in 5 Jahren soll es eine andere Softwarelösung dafür geben, wird es in 5 Jahren genauso ja auch eine andere Regierung geben. Und wenn wir uns mal so ein bisschen die Umfragen anschauen, dann können wir uns an 2 Fingern ausrechnen, dass sie nicht nochmal grün geführt sein wird und dass wir alleine davon ausgehen müssen, dass es nicht so ganz einfach wird, dann nochmal eine Software umzuswitchen, weil genau das, was Franziska vorhin sagte, die internen Kosten, dann nochmal die Software ändern, neue Umschulungen durchzuführen und alles, sind einfach sehr hohe Transformationskosten quasi und die gehen einfach nicht weg. Und ich finde politisch diesen ganzen Fall Baden-Württemberg wirklich unfassbar, dass die Grüne Partei das so einfach auch weggegeben hat. Die haben in dem Fall, hat die grüne Landesregierung da so einen Deal ausgehandelt, also die Grünen haben die Palantir-Sache, haben sie dann mitgemacht oder machen sie jetzt mit? Und dafür haben sie im Gegenzug ein paar Quadratmeter mehr Naturschutzgebiet im Schwarzwald bekommen. Und ich finde diesen politischen Kuhhandel sowieso schon immer sehr, sehr befremdlich, wie man Sachen so gegeneinander tauschen kann, statt sie sachdienlich zu entscheiden. Aber in dem Fall ist auch wirklich dieses Naturschutzgebiet, da gab es schon vor einem Jahr eine politische Einigung zu in der Landesregierung. Und es wirklich, kann man doch niemandem erzählen, warum die grüne Landesregierung da nicht mal irgendwas anderes für sich rausholen konnte, als einen Beschluss, den es innerhalb der Landesregierung eigentlich schon gab. Und gerade innerhalb der Grünen nehmen wir wahr, dass es aus allen Reihen sehr, sehr viel Kritik gab. Wir nehmen aus der Parteibasis in Baden-Württemberg, aber auch aus dem Bund sehr viel Irritation, nenne ich es mal, war über diese Entscheidung. Und ich finde es wirklich völlig unfassbar. Und auch ich persönlich war auch lange bei den Grünen und finde es deswegen, finde es auch ich persönlich nochmal wirklich hart zu sehen, wie einfach und leichtsinnig die da so ja, viele Grundwerte auf dieser eigentlich ja, selbsternannten Grundrechtspartei aufgeben. Das finde ich schon wirklich hart. Und jetzt haben sie sich ja noch einige andere Einschränkungen da überlegt. Unter anderem haben sie jetzt auch eine eigene Prüfung gemacht. Aber auch da sehen wir einfach, wir kennen so ein bisschen aus verschiedenen, also wir haben ja durch die verschiedenen Bundesländer ein, zwei Fallbeispiele und in Bayern zum Beispiel. Sehe ich da auch, dass da die Umsetzung von Gotham so funktioniert, dass Palantir-Mitarbeitende sogar in den Behörden sitzen. Ich weiß, ich kann Martin vielleicht mal gleich sagen, ob es in Hessen auch der Fall ist, aber ich finde da allein, dass man sich MitarbeiterInnen, die offensichtlich diesem Konzern von Peter Thiel loyal sind, in die eigenen Behörden holen muss, um diese Software betreiben zu können, finde ich schon sehr bedenklich. Und auch da haben wir einfach aus Bayern so ein bisschen die Fallbeispiele. Da glaube ich, ist es noch am besten aufgearbeitet, wofür das am Ende genutzt wird. Nämlich turns out total selten für so die Großgefahrenlagen, unter der das immer argumentiert wird, warum man Palantir unbedingt bräuchte, sondern ganz oft auch für sehr banale Kriminalität, würde ich es jetzt mal böse nennen. Also einfache Einbrüche, Diebstahl und solche Geschichten. Und ich finde es politisch wirklich
Ja.
absolut unfassbar, dass die Grünen das mittragen in Baden-Württemberg.
Danke dir. Ich glaube, das hast du sehr klar gemacht. Also wir machen das so, nur so als Panel. Ihr dürft euch gerne auch mit dem Handsymbol melden. Ich werde euch nicht zu allen Fragen alle dran nehmen, aber wenn ihr dazu was sagen wollt, meldet euch einfach sehr gerne. Das ist immer am einfachsten, weil ich jetzt mal in die Fragen einsteige. Also Rika hat da ihr gerade schon relativ viel geantwortet. Ihr habt viel auch in euren Statements schon viel geantwortet. Ich will aber jetzt mal hier einmal die Top-Frage von Bärbel Winkler hier nehmen. Die fragt, wie groß sind die Chancen, den Einsatz von Gotham/Palantir in Deutschland generell und auch speziell in Baden-Württemberg noch zu verhindern? Und wenn es sie gibt, über Wege wäre das denkbar? Und das würde ich als erstes mal an Franziska geben, weil du ja auch erzählt hast, dass das Bundesverfassungsgericht relativ klare Grenzen gesetzt hat. Jetzt aber das Problem ist, dass ihr darum kämpft, dass diese Grenzen dann auch gehalten werden. Und wie ist einmal eure Einschätzung, was Baden-Württemberg angeht, bezüglich des Polizeigesetzes dort? Sind die Grenzen da schon jetzt mitgedacht und mit eingehalten? Und dann generell gibt es da die Möglichkeiten. Ich glaube, jemand hat auch gefragt, ob man nicht vorher eine Normenkontrollklage machen kann, bevor überhaupt die Gesetze in Kraft treten. Also was für Möglichkeiten gibt es da noch?
Also vielleicht juristisch direkt vorab. In Deutschland läuft es so, man kann Gesetze auf zwei Arten und Weisen angreifen. Entweder ein Jahr nach Inkrafttreten kann man das Gesetz direkt angreifen, wenn man als Person davon ausgeht, also wenn man als Person von dem Gesetz betroffen ist, ganz technisch. Weil es um heimliche Maßnahmen geht, geht es auch dann, wenn ich gar nicht sicher weiß, ob ich betroffen bin, sondern wenn nur das Risiko bei mir höher ist. Natürlich, weil in Fällen wie bei Datenanalyse kann es ja sein, dass ich nie erfahre, ob meine Daten so in eine Analyse eingeflossen sind. Die andere Möglichkeit ist, dass man, wenn man dann betroffen ist von der Maßnahme, sich in einem Gerichtsverfahren dann also sozusagen rügen kann, die Maßnahme stützt auf dem Gesetz und das war verfassungswidrig. Was es in Deutschland nicht gibt, ist vorbeugende Normenkontrollen, also zumindest nicht durch die Zivilgesellschaft, dass wir jetzt sagen können, wir klagen schon vorher und solange wir klagen, gilt das Gesetz nicht. Das ist leider so nicht und das hat man auch in unserem Fall Datenanalyse Hessen-Hamburg auch gesehen, unsere Verfassungsbeschwerden. Das hat schon mehrere Jahre gedauert und in der Zeit sind diese Softwares aufgrund dieser Gesetze, die dann ja als verfassungswidrig angesehen wurden, weiterverwendet worden. Das bedeutet, ja, man kann solche Gesetze stoppen mit Verfassungsbeschwerden, aber das dauert. Also so was vorab oder jetzt schnell, das ist ganz schwierig und funktioniert nicht. Wie groß sind die Chancen, das zu verhindern? Ich will da jetzt gar nicht politisch zu sehr in die Einschätzung. Natürlich ist es eine erhöhte Drucksituation, wenn schon Millionen von Euro ausgegeben sind für eine Software und man jetzt das Bedürfnis hat, sie zu benutzen. Wir sehen aber ja, das ist auch kein Problem in Baden-Württemberg, überall, dass der Druck steigt, sowas einzuführen. Ich kann aber so viel sagen, in dem baden-württembergischen Gesetzentwurf sind sicherlich noch Punkte, wo man nachbessern müsste. Also auch wir haben da Stellungnahmen abgegeben, die kann man online auf unserer Homepage auch einsehen, was wir zu dem Entwurf denken. Ist sehr technisch, also was heißt sehr technisch, ist schon juristisch, also ist jetzt vielleicht keine Abendlektüre, keine schöne. Aber wer sich das anschauen will, ja, da gibt es gerade beim Punkt Kontrolle, Fehlervermeidung durchaus noch Punkte, wo auf jeden Fall noch nachgeschärft werden muss. Ich finde, man kann schon sagen, verglichen mit anderen Normen, die wir schon gesehen haben, ja, man sieht, dass sich orientiert wird am Bundesverfassungsgericht. Das versuchen alle, aber sagen wir, manche machen es besser, manche machen es schlechter. Aber dennoch sind da Bereiche, wo nachgebessert werden muss. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, selbst wenn es kommt, kann es besser und schlechter kommen gesetzlich. Und da ist auf jeden Fall extrem viel Verbesserungspotenzial in dem Entwurf gerade noch. Und ob es gesetzlich kommt, wie schnell es geht, das ist dann eine politische Entscheidungsfindung, ob es zu verhindert werden kann oder nicht. Da kann vielleicht Friederike auch noch mal was sagen. Die hat gerade die Hand gehoben.
Ulrike und dann nehme ich danach noch Martin einmal dran.
Jo, wenn ich darf, würde ich ganz kurz meine politische Einschätzung dazu teilen, weil ich glaube, ehrlich gesagt, in Baden-Württemberg ist das Kind in den Brunnen gefallen, ehrlich gesagt. Also, dass es da politisch noch ganz verhindert wird, finde ich nahezu ausgeschlossen. Hätte ich sehr spannend gefunden, wenn aus der Grünen Fraktion heute noch jemand da gewesen wäre. Aber ich glaube, wenn die einzige Chance, die das hätte verhindern können, wäre die Grüne Fraktion gewesen, die das Gesetz aufgehalten hätte, da wissen wir mittlerweile, sie wird sich nicht geschlossen da gegen das Gesetz stellen. Und damit ist eigentlich klar, dass das Gesetz zumindest erstmal kommen wird und damit wird Palantir zumindest erstmal eingesetzt. Ob es dann irgendwann wieder zurückgeholt oder zumindest korrigiert wird durch spätere Gerichtsurteile, wird sich dann zeigen. Aber dass es gar nicht kommt, würde ich sagen, ist fast ausgeschlossen, leider. Ich glaube, wo es noch ein bisschen mehr Hoffnung gibt, ist im Bund. Da ist es noch sehr viel offener. Da hängt es, finde ich, total viel noch an der SPD und wie hart sie am Ende kämpft gegen Palantir. Da würde ich sagen, kann man das nicht realistisch einschätzen, sondern kommt wirklich auf die Sozialdemokratin an.
Und auf der Bundesebene war es auch zum Beispiel der grüne Konstantin von Notz, der eben auch im parlamentarischen Kontrollgremium für die Geheimdienste ist, der zum Beispiel diese Frage dann auch mit einer kleinen Anfrage gestellt hat. Also da ist auch die Rolle der Grünen so ein bisschen differenziert, glaube ich, Unterschied zwischen BAVÜ und Bund. Aber das kann Martin vielleicht gerne mit deiner Brille nochmal sagen. Und ich will dir diese Frage geben und ich will dir gleichzeitig auch noch eine Frage geben, die hier viel kam, unter anderem von Matthias Biegal. Der schreibt: Wie bewerten die Anwender die Software? Ist es ein Plus für die Polizeiarbeit? Und wurden andere Anbieter bereits getestet? Und wenn ja, wie schneiden diese im Vergleich zu Palantir Gotham Up, das hast du ein bisschen schon beantwortet. Vielleicht willst du das einfach nochmal sagen und nochmal klarziehen. Und dann, während du dann schon redest, es gibt dir gerade viele Fragen, ich gebe dir noch eine dritte. Wie ist denn das geregelt? Hat diese Software, die zum Beispiel wie den Hessen-Data dann eingebunden ist, ist die nur intern auf den Servern oder hat die überhaupt die Möglichkeit, übers Internet dann zum Beispiel mit den Palantir-Servern zu sprechen? Also dann gibt es ja hier Airgapped und Nested System oder was auch immer, da gibt es unterschiedliche Begriffe, die hier in den Fragen gestellt werden. Okay. Viele Fragen, einmal grünen Bund, einmal für die Polizeiarbeit und einmal, wie ist die Software überhaupt eingebunden?
Also bezüglich, wie viel kann behindert werden und Rolle der Grünen, kann ich nur bedingt tief reingehen. Aber ja, ich habe auf Bundesebene auch gerade Konstantin und auch mir ist der Name gerade eben gefallen, genau, Irene Mihajlic, immer als äußerst kritisch wahrgenommen in der Hinsicht. Also Irene ist auch ehemalige Polizistin und war früher Sprecherin für Inneres. Im Bund und da habe ich sie auch schon aus meiner Zeit, als ich in Hessen auch tatsächlich bei den Grünen aktiv war, immer als sehr kritisch wahrgenommen und da entsprechend sehe ich, denke ich auch, dass da auf Bundesebene und auch in vielen grünen Landesverbänden eine andere Meinung vorherrscht, als es in Baden-Württemberg und vielleicht auch in Hessen der Fall ist. Ich kann aber keine Aussage dazu treffen, wie viel da verhindert werden kann. Es sollte Ja, das Problem ist halt, dass die Entscheidung, welche Software am Ende genutzt wird, im Innenministerium getroffen wird. Also natürlich muss da am Ende eine Einigkeit in der Koalition herrschen und der Regierung herrschen. Aber das ist nichts, worauf man parlamentarisch viel Einfluss nehmen könnte. Man kann gucken, wie die gesetzlichen Regelungen aussehen, was für Befugnisse man der Software, wie sie auch immer heißt, zugesteht. Ich meine, im Gesetz steht ja nicht drin, es wird angeschafft, Gotham, und die darf das, sondern es wird ja gesagt, automatische Analyse und so Geschichten. Da geht man nicht konkret darin rein, was man eigentlich dafür benutzt. Dass man es konkret Palantir verhindert, das hängt davon ab, wer regiert. Und ich muss auch sagen, ja, mich hat es auch frustriert, dass Bayern mit grüner Führung dass Baden-Württemberg mit grüner Führung das gemacht hat, weil es in Hessen immer so geklungen hat, ja, wir würden ja nicht, aber die CDU, und auf einmal ist eine grün geführte Regierung, die auch eine Palantir-Software einsetzt. Ich muss auch dazu sagen, dass allerdings die Bayern sehr geschickt gemacht haben und da diese vertraglichen Regelungen als Hauptauftragnehmer, und die restlichen Bundesländer können dann sich als Subauftraggeber auch entsprechend damit reinklinken. Also wurde eine Rahmenbedingung geschaffen, wodurch die Anschaffung bzw. die Nutzung der Software für die anderen Bundesländer und für den Bund noch wesentlich einfacher gemacht wurde, weil der Rahmenvereinbarung getroffen wurde mit Palantir. So, zu den anderen beiden Fragen. Also ich kann aus zwei Gründen auf die Tiefe der Technik nicht eingehen. Das erste Punkt ist rein faktisch von meinem Wissen. Ich weiß nur, es wird auf einem getrennten Server betrieben, und ich weiß nicht, wie da genauen Verbindungen sind. Aber auch wenn ich es wüsste, geht das in Bereiche rein, da wird es dann irgendwann, würde ich dann meine Pflichten verletzen bezüglich Geheimnisverrats, weil je mehr technisch bekannt ist, desto einfacher oder desto möglicher wäre es auch, darauf einzuwirken auf irgendeine Art und Weise. Das heißt also, ich kann es weder technisch noch faktisch in die Tiefe beantworten. Ich weiß nur, wie gesagt, es ist prinzipiell ein eigener Server und prinzipiell sollte da keine Verbindung da sein. Aber wie das genau aussieht und welche Protokolle und wie genau, da kann ich nichts dazu sagen. Und was war die zweite Frage, die ich als drittes jetzt beantworten würde?
Ich habe sie, jetzt habe ich sie auch vergessen.
Die
Ich
Benefits für
glaube,
die
das
Polizeiarbeit. Genau,
genau, Benefits für
Benefits.
Polizeiarbeit, genau. Also ja, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, also es geht einfach um die Herstellung von Zusammenhängen aus verschiedenen Merkmalen von potenziellen Tätern, Tatverdächtigen oder überhaupt um einen Tatverdächtigen ermitteln zu können. Da geht es um die Analyse von verdächtigen Wahrnehmungen, von bereits passierten Taten, von irgendwelchen Verhaltensmustern oder sonstigen Schnipseln, die irgendwie dazu führen können, ein Gesamtbild zu ergeben. Und das hat man früher vieles in händischer Arbeit gemacht. Das macht diese Software schneller, und teilweise gibt es auch Analysetiefen und Auswertungen, die man ohne diese Software gar nicht machen könnte. Und das geht in der Tat über den reinen Terrorismus, wo es immer vor sich, über uns Trans vor sich hergetragen wird, hinaus, sondern zumindest in Hessen auch die Katalogstraftaten des 100a StPO. Das heißt, da sind auch durchaus Diebstahlsdelikte drin. Allerdings müssen die dann gewerbsmäßig und oder serienmäßig oder als Teil einer Bande begangen werden. Sprich, also nicht der einfache Ladendiebstahl, sondern da geht es um organisierte Strukturen, die Wohnungs- oder Geschäftseinbruchsdiebstähle durchführen. Aber das ist in der Tat auch schon damit abgedeckt. Und auch hier in dem Bereich ist natürlich der Nutzen für die Polizei von der Software definitiv da. Also es ist kein Geld zum Fenster rausgeschmissen, sondern ja, auf jeden Fall, die Polizeiarbeit hat dadurch einen Riesennutzen.
Danke dir. Dann meldet sich Franziska und genau, mach du gerne und dann mach ich noch eine Runde Fragen, wenn du es nicht selber jetzt aufbringst, nochmal zu der Frage Alternativen. Da haben wir nämlich auch ganz viel noch dazu.
Ich will zu dem, was Martin gesagt hat, zwei, drei kleine Punkte ergänzen. Der erste Punkt ist, erstens, uns ist natürlich auch klar, die Polizei braucht funktionierende digitale Infrastruktur. Und ich glaube, jeder von uns kann sich vorstellen, wie sich es anfühlt, wenn man eine Datenbank hat und die hat keine Suchfunktion. Also, wenn ich mir vorstelle, jeder von uns kennt es, wenn er ein Dokument hat, der kann es nicht durchsuchen. Natürlich braucht es funktionierende digitale Infrastruktur. Die Frage ist, braucht es eine Software von einem privaten Anbieter, von der wir nicht wissen, was sie kann? Das heißt, auch wenn man die anschafft, und man sagt, wir nutzen sie nur für XYZ. Und ich glaube auch, dass da ganz viele Menschen sitzen, die das wirklich für ihre Aufgabenwahrnehmung und Verantwortung benutzen. Geht es ja trotzdem darum, man schafft ein Tool an, das ist erstens undurchsichtig und zweitens wahnsinnig mächtig. Und wenn man so ein Tool erstmal hat, besteht auch der Druck, das immer weiter zu nutzen, weil es halt wahnsinnig praktisch ist. Und also mir ist es immer total wichtig zu sagen, es gibt diese Bedürfnisse für funktionelle digitale Infrastruktur, aber vielleicht hätte es auch die Möglichkeit gegeben, die zu lösen. Nicht mit einer privaten Software, sondern indem man an bestimmte digitale Probleme, die man hat, weil man sich zu lange vielleicht nicht darum gekümmert hat, die aktuell zu halten oder sie miteinander kompatibel zu machen. Mein Eindruck ist schon, dass da zurückgegriffen wird jetzt auf private Quickfixes. Also dass man Probleme löst, die durch andere, insbesondere verschlafene Entwicklungen entstanden sind. Und da muss man sich schon fragen, ist das die richtige Antwort? Das Zweite, was ich aber nochmal einfach betonen will, für uns ist immer total relevant, klar, wie wird es gerade benutzt? Aber für uns geht es ja auch immer darum, was lässt das Gesetz denn zu? Und da ist es in wirklich allen Bundesländern so, dass die Gesetze deutlich mehr zulassen als das, was Martin geschildert hat. Insbesondere haben mehrere Bundesländer keine klaren gesetzlichen Ausschlüsse von jeglicher Form von KI. Das heißt nicht, dass ich sage, da wird gerade KI benutzt. Das weiß ich nämlich nicht, weil ich benutze die Software nicht. Aber mir ist immer wichtig zu sagen, Uns geht es immer darum, was wäre denn möglich, wenn man sich das Gesetz anguckt und nicht nur, was wird gerade gemacht, weil alles, was gesetzlich möglich ist, kann auch sehr, 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 sehr schnell Realität werden, wenn sich entschieden wird, dann doch mehr davon Gebrauch zu machen. Und das zeigt auch, warum es gerade ist. Wir werden ja auch immer wieder Fragen gestellt, was ist in der aktuellen politischen Zeit, wenn vielleicht Menschen an die Macht kommen, wenn Menschen MinisterInnen werden, die solche Behörden auch für rechtswidrige Zwecke missbrauchen wollen. Natürlich sind dann gute, stabile Rechtsgrundlagen, die bestimmte Dinge ausschließen. Die können auch nicht alles verhindern, aber sie können zumindest auf jeden Fall bremsen, weil so ein Gesetz ist nicht so schnell geändert, wie von oben was angeordnet wird, was gesetzlich schon zulässig ist. Das war mir ganz wichtig, das nochmal zu betonen.
Ja, danke dir vielmals, Martin, nochmal.
Ja, ich kann dieser Stelle ganz klar zustimmen. Also diesen Eindruck des Quickfixes habe ich auch. Die Datenmarktstruktur in Deutschland ist, egal auf welchen Ebenen, ein Desaster, kann man nicht anders sagen. Wir kamen erst irgendwann in den Ende der Nullerjahre auf die Idee, eine Informationsprotokoll Polizei zu schaffen, also sprich, dass die Polizeien der Länder im gleichen Format Daten abspeichern. Bis dato hat das jeder irgendwie gemacht und deswegen waren auch Daten zwischen den Bundesländern aus Polizeidatenbanken gar nicht vergleichbar. Und gerade Vera, was halt auf Bundesebene das die Palantir-Software wäre, analog zu Hessen Data, soll ja genau das machen, einfach nur verschiedene Datenbanken zugänglich machen. Da muss ich dir vollkommen zustimmen, dass eigentlich das wäre eine Ebene, auf der man auch zuallererst anfangen sollte, auch um Synergieeffekte auf ganz anderen Ebenen zu erreichen. Ja, das ist einfach, muss man sagen, das ist wieder Digitalisierung eben aus dem 19. Jahrhundert schon fast, die wir betreiben. Und das Zweite ist auch, ja klar, als gesetzliche Grundlage brauche ich nicht drüber reden. Also natürlich soll die gesetzliche Grundlage so sein, dass kein Missbrauch möglich ist und da stimme ich vollkommen mit dir überein. Ja. Ich halte sehr jegliche automatische, sprich würde ich gerade KI-gestützte Analyse, ohne dass ein Mensch den eigentlichen Befehl gibt und die eigentliche Auswertung betreibt, halte ich auch für Teufelszeug und gefährlich. Man sieht es an im Beispiel ICE in Amerika, was da für Schindluder getrieben werden kann und wird.
Danke. Und jetzt eine Frage, die ganz oft kommt und die ihr, glaube ich, ja auch erwähnt habt und die in Baden-Württemberg jetzt ja dann auch letztlich in dem Kompromiss oder in der Absprache dann drin ist, dass die ersetzt werden soll, die Software durch eine deutsche Variante oder am besten eine europäische Variante. Seht ihr denn so etwas? Also gibt es den Raum, gibt es Entwickler, die sich Unternehmen in Europa, die sich mit dem Thema oder sogar die öffentliche Hand, die sich da beschäftigt und was wären da so Anforderungen, das auch zu machen? Weil Europäer, wir wissen, das sind 27 Länder, die haben auch gerade die Innenpolitik ist sehr stark national, natürlich unter der Verantwortung. Also, wie seht ihr das? Ich habe eine Hand von Franziska.
Also, ich finde immer, als Einstieg muss ich ganz klar sagen, ich kann das technisch nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was Palantir kann. Dadurch, dass ich nicht weiß, was die Software Gotham kann, kann ich nicht konkurrenzfähig als Außenstehende sagen, gibt es ein Produkt, das kann genau das Gleiche. Das können vielleicht andere Leute, aber ich glaube, technisch verifizieren könnten das primär Menschen, die den Quellcode und die Funktionsweise dieser Software kennen. Was ich aber sagen kann, ist, es gibt mehrere Unternehmen, die von sich behaupten, ein konkurrenzfähiges Produkt anbieten zu können und die gleichzeitig äußern, dass mit ihnen nicht gesprochen wird. Da gibt es ja auch Berichterstattungen in den letzten Monaten, dass mehrere Anbieter aus Deutschland und aus dem EU-Ausland sagen, wir haben uns sogar angeboten bei den Ministerien, und da passiert nichts. Und ich finde, also gibt es Alternativen? Ich bin mir sicher, es gibt andere Angebote. So viel wissen wir zumindest von Unternehmen und man wird sich einfach die Frage stellen müssen, ja, ich glaube, die sind dann vielleicht weniger angenehm zu nutzen, vielleicht können sie auch weniger, aber vielleicht reicht es auch. Also vielleicht reicht auch ein Produkt, das gar nicht konkurrenzfähig ist zu Palantir, aber das bestimmte Probleme wie die, die Martin und ich gerade besprochen haben, lösen kann. Ich finde aber schon wichtig, nochmal klar zu sagen, so richtig hundertprozentig verifizieren können wir das nicht, weil wir alle keine Einblicke haben. Was die Softwares auch, die ja in den jeweiligen Bundesländern unterschiedlich genutzt werden, was die können.
Danke dir. Werner schreibt hier in den Fragen, vielleicht weiß da jemand zu was, war die Quellcode-Prüfung durch Fraunhofer tatsächlich breit oder wurden dort schon Teilaspekte der Software vorenthalten? Also hat das Fraun-Institut hier den Quellcode geprüft? Weiß da jemand was dazu?
Also,
Also.
unser Stand ist, dass der Bericht nicht öffentlich ist. Und wir dazu deswegen alle drei, glaube ich. Martin, vielleicht hat einer von euch den Bericht, aber uns ist der nicht
Nee,
zugänglich
also.
und dadurch können wir zur Reichweite gar nichts sagen.
Den Bericht habe ich nicht. Fraunhofer behauptet aber, einen Quellcode geprüft zu haben. So. Wie weit es der Wahrheit entspricht oder nicht und wie erfolgreich sie bei der Prüfung waren, weil sie dies behaupten, es getan zu haben. Sprich, also es soll wohl eine sehr breite, sehr tiefe Prüfung gewesen sein, aber auch ich habe den Bericht nie zu Gesicht bekommen, weil er eben Verschlusssache ist.
Okay.
Und vielleicht
Ulrike?
eine Ergänzung, es gibt auch Berichte, die sagen, dass sie nicht den Quellcode geprüft hätten, sondern dass sie nur eine Ergebnisprüfung gemacht hätten und niemand kann das verifizieren, weil wir den Bericht nicht kennen.
Und
Man
vielleicht, bitte.
muss auch dazu sagen, das ist auch Augenwischerei. Also die prüfen zum Standpunkt X, die Software, da reicht ein Update, die eine elementare Zeile verändert oder rausnimmt oder reinnimmt und das ganze Ding ist obsolet. Also das ist in der Tat, die können die technischen Bedingungen prüfen, wo sind die Server, in welchen Protokollen wird kommuniziert, wie gut abgeschottet sind die Server, aber der Quellcode, ein Update und das Ding ist gegessen. Dann müssen sie wieder komplette Prüfungen von vorne machen. Und das sind ja keine einfachen Prüfungen, da geht es um Abhängigkeiten, was wann wie wo aufgerufen wird. Also selbst wenn sie den Quellcode geprüft haben, das war zum Standpunkt Zeitpunkt X und was danach gekommen ist, who knows?
So, jetzt haben wir noch 3 Minuten und wir haben noch eine große Frage und die finde ich sehr, sehr wichtig, weil nämlich hier viele Leute fragen, wie können Sie denn jetzt unterstützen, wenn man jetzt selber noch was tun will und das nicht gut findet, was in Baden-Württemberg passiert und auch Druck auf Innenminister Dobrindt und die Bundesregierung ausüben will, dass das in den Bund nicht kommt. Was kann man da konkret tun? Und ich würde euch das mal so jetzt in die Runde quasi geben. Vielleicht erst Franziska, dann Martin und dann Friederike kriegt den Abschluss und dann schließen wir mit so einer Runde mit, was die 5 besten oder 3 besten Wege, wie man selber jetzt noch was tun kann.
Also ich nutze das natürlich ganz schamlos, um Werbung zu machen, nicht nur für uns, sondern für die Organisationen, die sich da mit sehr viel Expertise und auch einfach durch Größe wahnsinnig effizient zu den Themen einsetzen. Und kann nur sagen, sich da anschließen, sich an Protesten beteiligen, sich informieren, mit Menschen drüber sprechen, ist ganz wichtig. Aber natürlich auch gerade Organisationen wie wir sind spendenfinanziert, solche Verfassungsbeschwerden sind extrem viel Arbeit und die kosten Geld. Das bedeutet, man hat natürlich auch die Möglichkeit, solche Organisationen zu unterstützen. Aber ansonsten würde ich als ersten Punkt direkt anwerfen, sich vernetzen, informiert bleiben und Bewegungen sich zu dem Thema engagieren, wo auch immer man kann, ob im Protest oder im direkten Gespräch.
Danke dir. Ich mache die Links auch in den Chat zu euren jeweiligen Organisationen. Da können die Leute dann noch gucken und vielleicht auch ein bisschen was spenden. Martin.
Ich würde mal sagen, wahrscheinlich Abgeordnete damit konfrontieren. Und das ist nicht vor den Grünen oder Linken oder SPD, sondern CDU. Auf diese Abgeordneten zugehen, sie fragen, warum, weshalb, was wissen Sie Bescheid, sind Sie auch der Meinung? Und sie einfach mit dem Widerwillen konfrontieren und das möglichst zahlreich, dass sie einfach den Eindruck bekommen, dass es nicht allgemein gewollt ist. Man neigt dazu, sich in einer eigenen Bubble zu bewegen und sich dann bei dem SPD oder Grünen Abgeordneten zu beschweren, was da wieder so ein Mist passiert. Aber das sind die Parteien, die tendenziell sowieso schon eher abgeneigt sind oder sein sollten, sondern uns tatsächlich mal den Protest oder den Unwillen zu den Leuten tragen, die das eigentlich befürworten. Und wenn das genug tun, bringt es vielleicht auch irgendwann was. Das wäre die Möglichkeit, um mal auf dem politischen Weg vielleicht vielleicht was zu bewegen, wenn es genug Leute machen. Ich befürchte nur, wenn ich die gesellschaftliche Debatte insgesamt anschaue und in welchen Drall wir gerade eben Deba in den Debattenkultur gekommen, dass es zu wenige gibt, die das wirklich kritisch sehen und deswegen auch die Stimmen als Einzelfälle bei den Parlamentariern verhallen könnten.
Danke dir und Friederike.
Also ich liebe den Optimismus, dass wir die Union noch umstimmen. Ich fürchte, ich bin ein kleines bisschen pessimistischer, ehrlicherweise. Ich glaube, dass das Gute ist, gerade im Bund wird es wirklich auf die SPD ankommen. Und wenn ich euch eins hier mitgeben darf, würde ich wirklich sagen, geht auf die SPD zu, überall, wo ihr Kontakt habt, in die Partei, geht in den Ortsverband, schreibt Nachrichten an die Parteispitze. Das sind diejenigen, die das zumindest für die Bundesbehörden mit beeinflussen können. Wir wissen, dass die Koalitionspartner das zusammen entscheiden werden, ob sie Palantir, Software oder was anderes einführen werden. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Ich kann auch für CAPACT sagen, wir werden das auf jeden Fall machen in den nächsten Wochen. Wir haben ja auch einen Appell zu dem Thema und wenn man den einmal unterzeichnet, dann bekommt man auch alle Updates dazu. Sprich, dann kann man auch mitmachen und dann ist es vielleicht ein kleines bisschen weniger Arbeit, sich an die SPD zu wenden. Und ich glaube, gerade diese Woche mit dem Blick auf die Chatkontrolle ist genau das passiert. Da haben sich sehr viele Leute in sehr kurzer Zeit an die Regierung gewendet und es hat total Eindruck geschindet und dazu geführt, dass die Chatkontrolle nicht kommt. Und das würde ich sagen, ist das, was wir jetzt versuchen auch bei Palantir zu machen.
Super. Das ist dann, ich suche gerade noch den Link zu Polizeigrün. Vielleicht kannst du ihn selber posten. Dann sind alle 3 Links auch im Chat, Martin. Und ich danke euch. jetzt für dieses Webinar. Das war eine, finde ich, eine total spannende Stunde, eine wichtige Stunde mit unterschiedlichen Sichtweisen. Und ist doch eigentlich ein gutes Ende zu sagen, genau, wir haben bei der Chatkontrolle gesehen, was das bringen kann, dass man auch Webinare macht, dass man Petitionen unterschreibt, damit, dass man mit Leuten redet und E-Mails schreibt. Das heißt, damit machen wir weiter. Und wir machen auch bei Europe Calling weiter. Nächste Woche senden wir einmal live aus Brüssel zum Thema europäische Demokratie und einmal vom Hackenkongress am Montag aus Hamburg. Also nächste Woche ist so eine kleine hybride Woche und dann geht es dann danach weiter mit ein paar außenpolitischen Themen. Und danke euch allen. Ihr kriegt die E-Mails dazu natürlich wie immer zugeschickt. Danke euch allen, dass ihr dabei wart, unseren drei Gästen und unseren immer noch 700 Leuten fast, die jetzt noch live dabei sind. Das war sehr, sehr spannend. Danke für eure Fragen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke
Guten
für die
John, schönen Abend
Moderation.
euch.
Schönen Abend, vielen Dank.
Vielen
Ciao.
Dank.